Hallo und herzlich willkommen bei dem Podcast Stark und Alleinerziehend von Dr. Alexandra Widmer. Hier geht es darum, was du selbst trotz nicht einfacher äußerer Umstände als alleinerziehende Frau bzw. alleinerziehender Mann tun kannst, deinem Alltag leichter und zufriedener mit deinen Kindern zu gestalten.
Hallo und herzlich willkommen bei Stark und Alleinerziehend. Mein Name ist Alexandra Widmer und ich freue mich, dass du heute wieder reingeschaltet hast, also zuhörst mit oder uns auch siehst bei YouTube, sowohl als auch. Ich habe heute zu Gast die Annette Lörs vom Blog Mutterseele Sonnig. Und ich bin sehr dankbar, dass sie jetzt noch da ist, weil die meisten fragen uns immer, wann wir so diese ganzen Sachen überhaupt machen und den Podcast aufnehmen. Und jetzt haben wir sage und schreibe 21.26 Uhr. Annette ist heute schon 9 Stunden auf der Autobahn gewesen und ich bin, glaube ich, heute 17 Kilometer gelaufen. Aber wir machen das jetzt trotzdem nochmal. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Hallo. Annette, ganz viele kennen dich sicherlich schon, aber sicherlich nicht alle. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn du dich nochmal ein bisschen vorstellst. Wer bist du? Was machst du? Seit wann bist du alleinerziehend? Wie alt sind deine Kinder und was machst du beruflich?
Also, ich heiße Annette Lörs. Ich bin 46 Jahre alt tatsächlich, älter als das Playmobil-Männchen in meinem Blog. Das Blog Mutterseele Sonnig habe ich seit knapp 2 Jahren. Mhm. Getrennt bin ich seit 6 Jahren und meine Kinder sind 10 und 12 Jahre alt.
Jung oder Mädchen oder beides, hast du, ne?
Ja, ich kann beides, habe ich früher immer gesagt. Mhm. Der 10-Jährige ist der Junge und das 12-Jährige ist das Mädchen.
Okay. Seit wie oft hast du für dich so einen Tag allein?
Naja, theoretisch sind meine Kinder alle 14 Tage bei ihrem Vater am Wochenende und dann habe ich den Tag für mich allein. Aber das klingt natürlich so, als ob ich dann 48 Stunden auf dem Sofa sitze und alles für mich alleine habe. Meistens arbeite ich dann an dem Wochenende.
Genauso wie morgen, hast du schon gerade erzählt, in deinem Beruf als Kulturmanagerin.
Ja, ich leite ein kleines Kulturzentrum und deshalb muss ich ganz oft abends Veranstaltungen organisieren, Lesungen, Konzerte. Mhm. Ich muss nicht auf der Bühne stehen, aber ich muss sie eben organisieren. Mhm. Und dann gucke ich natürlich, dass ich diese ganzen Abenddienste dann mache, wenn die Kinder beim Vater sind. Das spart uns den Babysitter die Kosten und das spart den Kindern zu viel Fremdbetreuung.
Mhm. Hast du denn in der Woche arbeitest du dann dadurch weniger oder wie ist das so gestaltet?
Naja, es ist eine Vollzeitstelle mit 40 Stunden in der Woche.
Okay.
Und es geht munter hin und her. Also ich habe 7 Minuten zu Fuß zur Arbeit und oft bin ich, es gibt Tage, da bin ich 3-mal auf der Arbeit und 3-mal zu Hause. Mhm. Wenn du so einen Laden leitest, irgendwie, also es sind so mindestens 40 Stunden die Woche, würde ich mal sagen.
Wahnsinn.
Tagsüber sind wir in der Schule, dann komme ich mittags zum Essen manchmal nach Hause, dann gehe ich nochmal wieder hin abends.
Was würdest du sagen, war in den letzten 6 Jahren, ich meine, da waren deine Kinder, lass mich mal rechnen, 4 und 6 Jahre alt. Was war für dich die größte Herausforderung in dieser ganzen Zeit, wo du mit ihnen zusammenlebst?
Seit der Trennung? Also bei mir kam es eher so schleichend. Als ich mich getrennt habe, waren beide Kinder noch im Kindergarten und ich hatte eine halbe Stelle, war ich Pressereferentin an der Uni. Und da war das größte Kunststück, die Kinder auf 10 in der Kita zu haben. Und dann kam kurz danach meine Tochter in die Schule, 8.35 Uhr, da wurde es so ein bisschen anstrengender.
8.35 Uhr geht es bei euch los?
Ja, die erste und zweite Klasse und die dritte und vierte dann leider um 7.45 Uhr. Das heißt, als dann der Kleine in die Schule kam, genau, dann waren wir bei 7.45 Uhr und ich hatte aber inzwischen eine Vollzeitstelle im Kulturzentrum. Das heißt, das erste Jahr der Trennung, die größte Herausforderung war natürlich die Wohnung finden, der Umzug, aber so anstrengend so eine Trennung ist, es schüttet auch eine Menge Endorphine auf, weil einfach ein neuer Lebensabschnitt beginnt irgendwie. Und es gab ganz viel anzupacken irgendwie. Und wir hatten auch nicht viel Streit bei der Trennung, das war okay. Mhm. Aber diese Ermüdung und diese wahnsinnige Erschöpfung, die kam im Laufe der Jahre, weil auch einfach so wie die Uhrzeiten gerade, jedes Jahr wurde anstrengender. Mhm. Jedes Jahr früher aufstehen, jedes Jahr abends länger arbeiten irgendwie. Und auf dem Level bin ich jetzt so seit 4 Jahren und das ist schon viel.
Und du arbeitest ja in deinem als Kulturmanagerin dann wirklich auch wirklich bis spät in die Nacht hinein, ne? Also das dauert ja sehr lange und dann musst du irgendwie um 7.45 Uhr die Kinder in der Schule haben. Puh, das ist...
Genau, also wir sind ziemlich schnell morgens inzwischen, stelle ich fest. Also ich stehe um 6.30 Uhr auf, um 6.45 Uhr sitzen wir am Frühstückstisch. Um 7.10 Uhr wackelt schon der Erste zum Zähneputzen, um 7.20 Uhr gehen die aus dem Haus. Also das ist flott, aber sie sind ja auch schon ein bisschen größer.
Würdest du sagen, dass sich das in den letzten 6 Jahren, ist es einfacher geworden oder nicht?
Also ich merke es gerade im letzten Jahr oft, vielleicht seit der Kleine 10 ist. Also wenn beide so zweistellig sind vom Alter, dann kriegt man oft so diese Reaktion, ach, die sind ja aus dem Gröbsten raus. Und ich finde, es ist eigentlich gerade das Gegenteil. Wir marschieren gerade hier mit Wehen und Fahnen in die Pubertät irgendwie. Und die müssen zwar nicht mehr gewickelt werden und die müssen keinen Mittagsschlaf machen und ich muss sie auch nicht zum Ballett bringen irgendwie. Aber dafür muss ich abends eine Stunde reden mit meiner Tochter, weil sie was auf dem Herzen hat irgendwie. Der Wechsel in die weiterführende Schule irgendwie und ja.
Habe ich gelesen.
Kann ich mal ins Vorteil suchen gehen, weil der noch kicken ist und einfach, wenn der dann irgendwann so ein Delay von 2 Stunden hat, dass der zu spät kommt, dann, ja genau, macht man schon mal große Augen.
Ja, da würde ich auch mit der Angst bekommen. Okay, also die Herausforderungen haben sich in der Zeit verschoben, aber ich meine, nach 6 Jahren, da merkt man ja schon doch, oder das merke ich immer wieder an den Texten, die du schreibst, dass das sozusagen schon sich aufsummiert, ne? Diese Erschöpfung, dieses sehr flexible Arbeiten, was du da leisten musst und plus also jeden Tag für die Kinder da sein und sie auch in die Schule bringen, müssen wir ja, dass sich das aufsummiert. Hast du das Gefühl, dass am Anfang sozusagen im ersten 1-2 Jahren noch mehr Kraft da war?
Auf jeden Fall. Also das denke ich oft. Die waren kleiner irgendwie und vielleicht betreuungsintensiver, einfach was so Pflege und sowas angeht. Aber ich hatte auch einfach mehr Energie. Ich habe mich manchmal selber gefragt, wie ich eigentlich zu dieser Stehauf-Frauchen-Mentalität komme, wo meine ganze Energie herkommt. Jetzt habe ich so seit 1-2 Jahren das Gefühl, dass die Energie echt raus ist. Manchmal, ich kriege das an einem Wochenende nicht mehr weggepennt, was ich hier an Müdigkeit habe. Wie auch so eine 3 Wochen Mutter-Kind-Kur. Das Einzige, was ich da will, ist schlafen und essen.
Also, das kann ich verstehen.
Das ist massiv, diese Erschöpfung. Und dabei ist eigentlich, manchmal denke ich, das Subjektive, die schlafen ja jetzt lang. Die sind ja groß. Also mit 10, 12 irgendwie vor 11 Uhr steht hier am Sonntag keiner auf. Also es ist nicht so dieses akute Schlafdefizit. Es ist einfach so eine Erschöpfung, die sich in die Knochen geschlichen hat.
Ich weiß nicht, ob du das vor ein paar Tagen geschrieben hast, nee, irgendjemand anderes geschrieben, soll das so weitergehen? Nein, das darf so nicht weitergehen. Also diese Vorstellung, dass dieses Rad, manchmal denke ich dann auch an dich irgendwie ganz explizit, wenn ich dann morgens im Bett liege und ich hier aufstehen muss, dann denke ich so, ja, du hast da was, die Mutterseele Sonne, ich hatte da was zu geschrieben und dass das über Jahre immer wieder so weitergeht. Hast du da immer sehr in die Zukunft geguckt oder warst du denn immer doch noch sehr im Hier und Jetzt? Also weil ich versuche mich immer sehr darauf zu konzentrieren, von heute auf morgen und auf übermorgen. Wenn ich mir sozusagen vorstelle, dass zum Beispiel meine kleine Tochter jetzt erst in die erste Klasse kommt und ich die wahrscheinlich noch 13 Jahre betreuen muss, dann wird mir schlecht.
Also, ja, aber ich glaube, da hilft. Das eine ist natürlich immer zu denken, mach mal Stück für Stück, mal ein nach dem anderen. Und das andere ist, guck mal so einen Blick nach vorne. Ich habe bis letztes Jahr gedacht, ich werde mein Leben lang abends vorlesen, weil meine Kinder das so genossen haben. Und ich dachte, ich lese hier abends einem 9- und einer 11-Jährigen vor. Ich weiß nicht, wer das noch macht, aber die Kinder haben es so geliebt. Und ich weiß gar nicht, wie es passiert ist. Auf einmal von heute auf morgen was weg.
Und jetzt lesen sie alleine.
Jetzt, die lesen alleine irgendwie. Der Witz ist ja, die haben ja davor auch schon jahrelang gelesen. Ich habe abends vorgelesen und dann ist jeder in sein Bett marschiert und hat dann nochmal eine halbe Stunde gelesen. Aber dieses mit Mama lesen war irgendwie wichtig. Jetzt ist es irgendwie, die verschwinden in ihre Zimmer, die lesen und ich drehe dann nochmal eine Runde und quatsch mit jedem Kind. Also wir haben schon noch diese Intimität, aber dieses abends nochmal auf dem Sofa sitzen und vorlesen ist jetzt tatsächlich auch bei uns mal zu Ende gegangen, nach 12 Jahren Elternschaft. Irgendwie andere hören vielleicht früher auf zu lesen.
Ja, ja.
Und dass ich abends was vorsinge, ist auch schon länger vorbei.
Das mache ich auch nicht mehr.
Nee, das haben wir auch ewig gemacht, weil die Kinder es so geliebt haben irgendwie. Und manchmal kommt jetzt meine Tochter noch an und sagt, lies doch noch mal was vor, weil es so schön ist. Und so ist es halt, neulich hat irgendwie, ich war mit meinem Sohn jetzt eine Woche alleine, weil die Große war im Urlaub bei meiner Schwester und der hat mir morgens den Frühstückstisch gedeckt.
Oh.
ich fliege nächstens nach Berlin zur Block Familias und der Flug geht halt so, dass ich eigentlich das Haus verlasse, wenn ich die Kinder wecke. Und dann müssen die alleine zur Schule gehen und die werden ihr Frühstück selber machen. Wir haben das vor einem halben Jahr schon mal gehabt, da hatte ich auch so einen ähnlichen Termin. Und wo ich dachte, da ist immer irgendwo Licht am Ende des Horizontes. Also du musst nicht, bis die in der 13 sind, das Frühstück machen. Ich glaube, sie werden früher alleine aufstehen.
Ich hoffe es. Oh Gott, aber ich denke jedenfalls, also so weit denke ich nicht. Ich bemühe mich immer so sehr, sehr schrittweise zu denken.
Ja, genau.
Weil das macht mir dann doch Angst und ich versuche dann doch sehr, mich aufs Hier und Jetzt zu konzentrieren erstmal. Aber trotz alledem, hast du irgendwann gedacht, so, ich muss mal anfangen zu schreiben oder du, das war sowieso etwas, was du, glaube ich, schon immer sehr gerne gemacht hast, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und wie kam es dann dazu, dass du dann den Blog Mutterseele Sonnig gestartet hast?
Stopp, kannst du das schneiden? Ich habe hier stehen Probleme mit der Internetverbindung, aber wir sehen und hören uns, ne?
Ja, machen wir weiter.
Das, die Anzeige ist weg. Okay, nicht, dass jetzt alles weg ist. Wie kam es dazu? Ja, einmal durch meine asozialen Arbeitszeiten habe ich halt abends so wenig Möglichkeit, jemanden zu treffen.
Mhm.
Und mir fehlte einfach der Austausch und mir fehlte auch das Gefühl, meine Gedanken mal loswerden zu müssen.
Mhm. Und wie bist du dann darauf gekommen, ins Internet zu gehen sozusagen?
Bin ich da drauf gekommen? Ich habe letztens festgestellt, dass ich schon ganz oft einen Blog hatte, aber das nie so richtig wahrgenommen habe. Also, mein Ex-Mann ist ITler und wir hatten immer schon so einen Weblog innerhalb der Familie, weil die Familie wohnt alle weit weg, sämtliche Seiten wohnen weit weg. Und wir haben die Kinderfotos reingepostet und Texte dazu geschrieben, wie so ein Online-Tagebuch irgendwie. Und der hat das ganze Ding abgedichtet und da kamen nur die Leute rein, die es sehen wollten. Und von daher war ich das eigentlich schon gewohnt,
etwas
ins Internet zu schreiben sozusagen und meine Geschichten dazu. Und dieses Weblog haben wir tatsächlich mit dem Tag der Trennung auch beendet.
Mhm.
Und jetzt überlege ich, ob ich es ausdrucke. Ich drucke das Internet aus, dass ich nochmal was davon habe. Und dann habe ich irgendwann mal so eine Art Blog gestartet, auch nur so für meine Mutter, meine Schwester und meine zwei besten Freundinnen sozusagen. Und dann habe ich es wieder einschlafen lassen. Also irgendwie war ich da immer schon mal dran,
was
zu schreiben. Und irgendwann habe ich gedacht, irgendwie jetzt mache ich ein komplett anonymes Ding, wo mich überhaupt keiner kennt und ich schreibe da meine Texte rein.
Hat ja gut geklappt.
Hat super geklappt. Und ja, das war, weil die ersten Texte wollten dann Leute teilen, die mir aber gleich gesagt haben, du, ohne Impressum geht es nicht.
Ah, okay.
Mhm. Genau. Also ich habe eigentlich, glaube ich, weiß ich gar nicht, bräuchte ich kein Impressum. Ich habe immer noch keine Werbung, ich habe keine Kooperation auf meinem Blog. Das ist wirklich, wirklich nur mein Kram, sonst nichts irgendwie.
Ja, ich glaube, man braucht trotzdem.
Ja, genau, ich habe es auch.
Also,
genau, damit ist so ein bisschen der Anonymität weg irgendwie. Und dann kam eben diese Aktion mit diesem Muttertagswunsch irgendwie. Und spätestens, wenn du mit so einem Blog auch politisch was erreichen willst, musst du halt auch deinen Namen reinschreiben, weil das geht.
Absolut. Ja. Wie kam das dann mit der Muttertagsaktion? Also der Blog ist jetzt ungefähr 2 Jahre alt, ne? Ja.
Ja, kommt ziemlich genau hin, ja.
Und was ist so, worüber schreibst du? Ich meine, nicht jeder, wie gesagt, viele kennen dich schon, aber nicht jeder. Und vielleicht kannst du noch mal genau erzählen, was ist so dein Fokus? Weil erzähl mal bitte.
Ich schreibe über Themen, die mir durch den Kopf gehen, meistens aufgehängt an einer bestimmten Situation. Mhm. Und immer mit dem Fokus auf dieses Ding, ich erziehe hier meine Kinder alleine und ich habe das Gefühl, dass mir hier von der Gesellschaft, also nicht von den Menschen, sondern politisch gesehen, öfter mal Knüppel vor die Füße geworfen werden. Und das finde ich manchmal so himmelschreiend ungerecht. Und wenn ich mich hier auf die Straße stelle und es rausschreie, hört mir keiner zu, also muss ich es ins Internet schreiben.
Und das ist auch super, weil ganz, ganz viele Frauen, deine Artikel werden oft geteilt und fühlen sich da total drin verstanden und wieder gesehen, weil du sozusagen genau die Gedanken, ja, die sich keiner eigentlich traut auszusprechen, so wunderbar zu Papier bringst und in Artikel packst. Das ist so, also absolut das Besondere an deinem Mutterseele Sonnig-Blog, finde ich. Und da vielen eine Stimme mitgibst.
Ja, vielen Dank.
Ja. Absolut, absolut.
Das ist total schön zu hören und das ist auch so eine Motivation, warum ich dann damit weitermache, weil am Anfang habe ich geschrieben, warum mache ich das eigentlich? Mhm. Und wenn du dann so einen Artikel schreibst und ich schreibe mir das wirklich von der Seele runter und ich denke jedes Mal, wenn ich es veröffentliche, das war jetzt unmöglich, das liest jetzt keiner und der Text ist völlig daneben. Und dann kommen eben genau solche Rückmeldungen, dass man sagt, boah, endlich schreibt es mal jemand auf.
Genau.
Das
genau.
glaubt uns ja sonst keiner. Und ja. wie oft das Frauen schreiben, gut, dass du es aufschreibst. Ich krieg's nicht so gut in Worte verpackt oder ich habe keinen Blog. Und dann denke ich so, ja, das muss man doch mal sagen. Also man muss doch mal sagen, wie das ist, das Leben alleine mit Kindern. Diese scheiß Steuerklassen, diese strukturellen Schwierigkeiten, das muss doch mal benannt werden irgendwie.
Und regelmäßig, wenn ich da eine Texte lese, dann liege ich danach im Bett und schlafe erstmal locker 15 bis 20 Minuten nicht ein und denke mal so, was können wir tun, was können wir tun, was können wir tun? Und bin am Grübeln und hänge lange fest immer daran, ja, an deinen Texten, weil ich denke, also ich bin ja immer sehr lösungsorientiert und versuche natürlich immer gleich eine Lösung zu finden und das ist immer gar nicht so einfach, ne, das umzusetzen. Also ich finde das toll, dass du also wirklich so genau wie die Menschen es denken, aber kaum sagen, so aussprichst und die ganz vielen Frauen, Alleinerziehenden damit eine Stimme gibst. Ja, aber dann sind ja auch irgendwie Politiker auch auf dich aufmerksam geworden, aber davor war noch dieser Muttertagswunsch-Aktion. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer genau die gestartet hast, du mit Christine zusammen, nicht?
Christine, ja, also Schenke? Ich habe irgendwo auf Twitter hatte jemand geschrieben, ich glaube die... Ich weiß gerade den Namen nicht, von einer schreibt immer, hat geschrieben, was wünscht ihr euch zum Muttertag? Und dann haben die ersten schon geschrieben, irgendeine Wellnesspackung, keine Ahnung. Und ich habe nur gedacht, so um Himmels Willen, also ich meine, so als Alleinerziehende rückt mir ja sowieso keiner Frühstück ans Bett irgendwie. Und das 28. gebastelte Bildchen aus der Schule ist zwar hübsch, aber ich habe einfach nur gedacht, ich brauche was ganz anderes zum Muttertag. Und das, was sich Mütter wirklich wünschen, sind wahrscheinlich nicht Pralinen und eine Wellnessmassage und ein Strauß Blumen, sondern eine ganz andere Form von Anerkennung irgendwie. Und wir müssen eigentlich strukturell was ändern. Und dann habe ich gedacht, dass ich bin halt so ein Vernetzungsmensch. Ich komme halt aus dem Rheinland. Ich muss immer alle gleich vernetzen.
Das ist super.
Da mache ich irgendwie, da gibt es auch noch mehr von. Und wer hat denn hier nochmal seine Stimme erhoben? Zack, Christine Finke. Habe ich gedacht, okay, schreibe ich die an. Und dann habe ich noch Family Unplugged angeschrieben, weil die dieses Internetportal gemacht haben mit Porträts von Familien, wo ich auch dabei war und wo ich dachte, ah, die haben auch eine gute Stimme, dann machen wir es doch gleich mal zu dritt irgendwie. Und dann haben wir so ein bisschen hin und her gemailt und haben dann tatsächlich alle an einem Sonntag, ich glaube 14 Tage vor Muttertag, kurz vor 8 vor dem Tatort, gleichzeitig alle denselben Text gepostet, um alle dazu aufzurufen, was sie sich zum Muttertag wünschen irgendwie. Und cool. Das hat dann schon Laune gemacht, weil bis dann der Tatort vorbei war, bis Anne Will war, waren wir in den Topic-Trends bei Twitter, womit wir überhaupt nicht gerechnet haben. Wir haben echt das Netz geflutet. Und das
hat ziemlich lange angehalten letztes Jahr, ne? Das war echt eine tolle, tolle Aktion. Was hat das mit dir gemacht? Also ich meine, du konntest halt aufgrund der Arbeitszeiten schlecht rausgehen, da die sozialen Kontakte pflegen, ist einfach auch echt schwierig. Und deswegen sage ich immer wieder, das Internet ist echt für uns heutzutage ein Segen im Vergleich zu den Alleinerziehenden vor 20 Jahren, die das noch nicht hatten. Was hat das mit dir gemacht? Was hat das in dir bewegt, in deinem Leben verändert, plötzlich sozusagen das, was du fühlst und denkst, also auch Feedback zu bekommen? Das macht ja mit uns allen was.
Ja, das hat das Bewusstsein geschärft. Das Bewusstsein stärker hinzugucken, auch in meinem Umfeld, also im echten Leben, das gibt es ja auch noch, und zu sensibilisieren. Und wo ich auch gemerkt habe, mein Umfeld zu sensibilisieren. Also oft solche Ungerechtigkeiten, wo ich denke, gut, bevor ich alleinerziehend war, habe ich mir auch nicht ausgemalt, wie das ist irgendwie. Und habe auch genau das, was ich jetzt manchmal anderen Müttern vorwerfe, gesagt, ja, mein Mann ist ja auch oft beruflich unterwegs. Da könnte ich heute reinschlagen, wenn ich sowas höre. Aber ich kann verstehen, warum eine Frau so einen Satz sagt, weil es bei mir genauso war. Mein Mann war auch viel beruflich unterwegs. Und ich habe gedacht, Mann, ich bin ja schon fast alleinerziehend. Ich bin jetzt seit 6 Jahren alleinerziehend und das ist echt Unterschied.
Absolut.
Und damit sensibilisieren und zu sagen, irgendwie, Mädels, es ist echt anstrengend, wenn der Mann viel unterwegs ist, aber gar keinen zu haben, ist nochmal eine andere Nummer irgendwie. Ihr könnt euch wenigstens auch nochmal unterhalten, auch wenn du mit deinem Mann skypen musst, so wie wir zwei irgendwie, du hast jemanden zum Reden irgendwie. Du hast auch jemanden, mit dem du aufs Alter schaust. Und ich finde auch dieses Ding, mit jemandem zusammen auf die eigenen Kinder zu gucken, ist noch was anderes, als wenn ich mich mit einer Freundin berate und auf meine Kinder gucke.
Und es ist auch was anderes, wenn ein neuer Partner da ist.
Ja.
Das wird, also das ist meine Erfahrung, es ist immer ein Unterschied. Es wird nie das sein, also es ist nie das, als wenn es sozusagen der eigene Vater ist. Ich will nicht mit sagen, dass andere das nicht übernehmen können, ne? Dass auch andere soziale Väter vorhanden sind, aber es ist trotzdem nochmal eine ganz andere Passion. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll.
Ich finde auch, es ist eine ganz andere Nummer. Ich hatte nach der Trennung zweimal eine Beziehung. Jedes Mal hatte der Typ auch Kinder. Mhm. Und das hat aus unterschiedlichen Gründen nicht geklappt. Aber beim zweiten Mal auch genau das. Ich finde dieses zu sagen, ich mache so mit meinen Kindern und du machst es halt anders mit deinen Kindern. Ich konnte es überhaupt nicht aushalten.
Was konntest du nicht aushalten daran?
Der ist mit seinen Kindern ganz anders umgegangen als ich.
Mhm.
Und dann daneben zu stehen und die Klappe zu halten, fällt mir jetzt eh mal schwer, Klappe zu halten, wenn ich was grundsätzlich anders sehe. Irgendwie. Und wenn jemand seine Kinder anblafft, mal sowieso irgendwie. Umgekehrt mir sagen zu lassen, wie ich mit meinen Kindern jetzt hier handeln soll, damit man nachher zu zweit auf dem Sofa sitzen kann, ist auch nicht meins.
Also, das ich finde auch.
Mit jemandem zusammen zu sein am Abend, der mit seinen Kindern einfach pädagogisch, erzieherisch ganz anders umgeht, als wie ich das machen würde.
Ja.
Aber dabei gleichzeitig so tun, als ob man eigentlich eine Familie wäre. Ich bin daran gescheitert. Ja. Ich habe es überhaupt nicht mit.
Also ich finde auch, dass es eine große Herausforderung ist und verliebt sein und Paar sein ist das eine, aber andererseits, aber wiederum auch, es gibt so viele verschiedene Familienstile, ne? Und wenn man dann zusammentrifft, dann merkt man erst so, da gibt es ja ganz unterschiedliche Ansätze, wie man mit seinen Kindern umgeht. Also ich finde auch, das verlangt eine hohe Flexibilität und Offenheit von beiden Seiten, aber ich bin der Meinung, dass man trotzdem versuchen darf und sollte. Ja, aber es gibt Situationen, die gut laufen und manche halt nicht so gut, ja.
Ja, ich glaube vor allem nicht, dass man denken kann, wenn eine Alleinerziehende in eine Partnerschaft kommt, zu sagen, jetzt ist ja alles gut.
Ach.
Ne? Also die Belastung ist nicht da. Das stimmt ja nicht. Es ist vielleicht ein bisschen mehr verteilt, vielleicht hast du jemanden zum Reden, aber es ist nicht so, dass die ganze Verantwortung für die Kinder jetzt auf einmal geteilt ist, weil das ist ja nicht der Vater. Irgendwie und also.
Kann ich genauso bestätigen. Also das ist bei weitem nicht der Fall. Und ich glaube, bis das sozusagen, bis man wirklich sagt, das ist jetzt wirklich eins und das ist eine Patchwork-Familie, die zusammenlebt und funktioniert, das dauert. Das dauert wirklich. Ist möglich, aber da verlangt wirklich viel. Aber das soll jetzt heute nicht unser Thema sein, Patchwork-Familien. Obwohl, das ist auch ein super wichtiges Thema. Ich sollte mal wieder ein bisschen was dazu machen. Fällt mir mal so auf. Was ist dein Ziel mit dem Blog? Also einerseits möchtest du den Frauen eine Stimme geben, die können sich darin wiedererkennen. Du bist jetzt dann doch von der Politik angesprochen worden, du bist jetzt sogar nach Berlin eingeladen worden in eine Diskussionsrunde.
Mhm.
Ja. Was wäre so das Beste und Schönste, was du dir damit wünschst? Oder was wäre, wo du sagen würdest, so ja, ich sag ja immer, mein Erfolg wäre, um es mal kurz vorweg zu sagen, der größte Erfolg wäre, wenn es mich gar nicht mehr bräuchte.
Ah, okay.
Also, wenn das Thema so selbstverständlich wäre, es so eine gleichberechtigte Situation gäbe, keine gesundheitlichen Unterschiede, wenn es das nicht mehr bräuchte, dann wäre ich erfolgreich. Wenn ich es einstampfen
sowas
könnte.
Jetzt auch gesagt. Ich habe gerade gedacht, also ein super Erfolg wäre natürlich, wenn die Tatsache, dass ein Elternteil nur da ist, genauso normal ist, wie wenn es zwei sind oder wenn es zwei Männer oder zwei Frauen sind oder drei oder vier oder wie auch immer. Also, dass einfach jede Familienform akzeptiert ist und man nicht ständig nochmal ein Fähnchen hoch und sagt, hallo, ihr habt schon wieder die Alleinerziehenden vergessen.
Genau.
Und deshalb, das ist ja auch mein Anliegen mit dem Blog, Öffentlichkeit schaffen. So sieht's aus.
Ja.
Irgendwie wisst ihr eigentlich, wie der Alltag aussieht. Deshalb habe ich auch bei Family Unplugged mitgemacht, weil die auf mich zugekommen sind und gesagt, wir wollen Porträts von Familien machen, auch Alleinerziehende, damit man mal sieht, wie es ist.
Ich verlinke es sehr gerne noch in unserem Podcast.
Ja.
Das ist noch online, ja?
Das ist online.
Okay, gut. Gab es in der ganzen Zeit, das frage ich eigentlich immer ganz gerne in der Zeit, in den letzten 6 Jahren ein Buch, was du gelesen hast oder irgendetwas, also muss nicht auch ein Buch sein, vielleicht auch irgendwas anderes, was dir viel Kraft oder Mut gegeben hat in Situationen, wo du sagtest, boah, so geht's nicht weiter?
Nee, also ich habe alle möglichen Bücher angefangen zu lesen, deins natürlich auch.
Darauf wollte ich jetzt nicht hinaus. Ich weiß, du magst keine Ratgeberbücher.
Nein,
ist okay.
Dein Buch war wirklich ganz wichtig für mich irgendwie. Also
das, okay.
Ja, irgendwie doch. Weil es wirklich so dieses, ich finde, das ist ein ganz schmaler Grat mit dem Blog. Wenn ich immer wieder darauf aufmerksam mache, wie es ist, kann ich auch in die Schiene kommen, mich darin zu bemitleiden und mich in die Opferrolle zu bringen. Mhm. Und dann trotzdem immer wieder da rauszukommen und die Stärke zu sehen, eben stark und alleinerziehend, ist ja auch ein ganz wichtiges Kriterium irgendwie. Und ich finde, dazwischen herzugehen, einerseits immer wieder öffentlich zu machen, Leute, so sieht's aus mit Alleinerziehen, das ist nicht einfach irgendwie, und aber trotzdem nicht in so eine Jammertreterrolle zu kommen, in so eine Opferrolle zu kommen, sondern immer noch den Fokus auf die eigenen Stärken zu haben und da immer wieder das Gleichgewicht zu finden. Das finde ich ganz wichtig. Und deshalb war dein Buch wirklich ganz wichtig für mich. Oh.
Also stark bedeutet ja für mich, sage ich ja immer wieder, nicht immer stark zu sein, sondern auch dazu zu stehen, wenn man nicht stark ist. Also auch wenn zu seinen Schwächen zu stehen. Und das finde ich total wichtig. Deswegen, viele verstehen das immer ein bisschen falsch, dass ich immer denke, oh, man muss jetzt hier so kämpfen und immer alles schaffen. Ja, ich meine, das kann keiner, kann ich genauso wenig. Also
und ich finde es ja auch ganz wichtig, dazu zu stehen. Ich finde es ganz wichtig, sich Hilfe zu holen. Und es ist eine ganz große Stärke, sich Hilfe zu holen. Mein Sohn hat Psychotherapie gemacht nach seinem epileptischen Anfall. Und er hatte nur einen, aber er hatte auch Wutanfälle. Und dann gab es Kinder natürlich im Hort, die gesagt haben, du musst zur Therapie. Hm. Und ich weiß nicht, ob es der Therapeut oder ich war, wir haben es echt geschafft, dem Kerl beizumachen, dass er sagt irgendwie, ja, und du würdest auch mal besser hingehen.
Ja.
Also absolut. Er hat das überhaupt nie als Schwäche gesehen, dass er sich Hilfe holt. Weil er hat gemerkt, ich komme mit meinen Wutanfällen nicht klar, ich brauche Hilfe irgendwie. Und das hat mir geholfen, dass ich da hingegangen bin.
Ja, sehr
und
cool.
Und deshalb ist das nichts, wo der irgendwie sich versteckt oder was er irgendwie als Makel sieht, sondern für ihn ist das was Positives, nämlich stark zu sein und dazu zu stehen, dass er was nicht gebacken gekriegt hat und jetzt hat er es im Griff.
Also ich bin hundertprozentig bei dir, das finde ich total wichtig und gut, dass du es nochmal gesagt hast, das mit den Hilfeholen. Hilfeholen ist total wichtig. Leider muss man ja auch wiederum sagen, im Laufe der Zeit, was ich erlebt habe, ist es nicht immer auch leicht, Hilfe zu bekommen. Ja, das ist nochmal wieder ein ganz anderes Thema, wo ich hoffe, auch noch genug Aufmerksamkeit zu erzeugen an den richtigen Stellen, weil viele kommen überhaupt nicht an Hilfe, weil es überhaupt keine Hilfsangebote gibt, Ansprechpartner. Nicht jeder wohnt in einer Großstadt, sondern viele wohnen auf irgendwelchen Dörfern, wo es überhaupt nichts gibt. Und das Einzige, was sie bekommen, ist in Anführungsstrichen jetzt unser YouTube-Video oder den Podcast. Und insofern finde ich das schon gut und wichtig, dass sie sogar wenigstens, wenn gar nichts da ist, das mitbekommen und das hören. Und insofern leisten wir, glaube ich, ganz viel Aufklärungsarbeit und alle. Und ich finde, jeder, der aktiv ist und sichtbar ist und sich zeigt, hat eine ganz große Stärke, die er einbringt. Und das hat alles andere als mit Jammern zu tun. Ja, also wie du schon sagst, man muss ja die Balance halten. Aber ich finde, wir machen das alle ganz gut. Also
ja.
Was würdest du einer Alleinerziehenden raten, die jetzt ganz frisch in diese Situation gekommen ist? Drei Tipps.
Oh, drei.
Drei. Ich weiß, es ist schwierig, aber
sie braucht eine gute juristische Beratung, je nachdem, wie die Trennung gerade läuft. Sie braucht eine gute Freundin, wo sie sich ausheulen kann und die ihr noch.
Stopp, was ist eine gute juristische Beratung? Was ist ein guter Jurist?
Oh.
Gemeine Frage, ne?
Ja, gemeine Frage. Ja, das ist das mit dem Hilfe holen. Ich hatte einfach Glück und ich hatte eine Freundin, die Juristin ist und die mir dadurch die Scheidung geholfen hat. Wenn ich die nicht gehabt hätte, hätte ich nicht gewusst, was ich machen soll. Okay. Weil selbst in so einer Landeshauptstadt hier irgendwie laufen jetzt nicht gerade die Anwältinnen rum, die man bezahlen kann. Irgendwie, das finde ich ganz schwierig. Und deshalb habe ich auch gedacht, ich hatte Riesenglück irgendwie und wirklich rumfragen, rumtelefonieren, eine gute Beratung zu haben. Mein Ex-Mann und ich waren uns so einig über unsere Scheidung, dass wir zusammen den ersten Anwalt rausgeschmissen haben, weil wir ihn dabei überführt haben, dass er den Unterhalt falsch berechnet hat. Das ist ein schlechter Anwalt. Also so rum kann ich die Frage beantworten.
Ja, das finde ich auch, ist ein schlechter Anwalt. Und was meine... Also was ich schwierig an Anwälte, also ich will jetzt nicht Anwälte verteufeln, aber Anwälte leben davon, dass einer gewinnt und einer verliert. Ja, und dafür werden die bezahlt. Und ich habe jetzt im Laufe der ganzen Beratung und immer wieder erlebe ich es, dass Paare, die zwar nicht auf einer Wellenlänge sind und Schwierigkeiten haben, es sicherlich noch hinbekommen würden, aber nachdem sie beim Anwalt waren und der Anwalt gesagt hat, so, jetzt machen wir aber hier, oh, Entschuldigung. So. Der Anwalt sagt so, jetzt machen wir aber hier und zieh das durch und wir gehen vor Gericht und wir klagen das ein, dass manchmal dann der Stress oder der die Aggression erst richtig hochkochen und das mag ich überhaupt nicht.
Nee, das ist auch blöd. Und wir hatten ganz zum Schluss einen Scheidungsanwalt und den fand ich wirklich gut. Er hat einfach gesagt, sie verstehen sich jetzt noch gut, aber die Kinder sind noch klein, sie haben noch viel Zeit vor sich als Eltern, als getrennte Eltern. Da kann es immer wieder zu Streitigkeiten kommen und 90% der Streitigkeiten kommen übers Geld. Also legen wir jetzt hier Scheidungsfolgevereinbarungen fest, bis die Kinder 18 sind, wann, wohin, wie viel Geld und warum fließt, damit der Punkt schon mal nicht mehr strittig ist.
Sehr klug.
Das war sehr klug und er hatte auch total recht, weil natürlich gab es dann doch ein paar Punkte im Laufe der Jahre irgendwie. Die Tochter geht auf die Waldorfschule, die extra Geld kostet und prompt, und zwar nur ein paar Euro, haben wir uns darüber gestritten. Mhm. Also er hatte genau recht, wir verstehen uns gut und sobald ums Geld geht, wird es natürlich schwierig, weil jeder guckt, wo er bleibt irgendwie. Und aber das fand ich eine total weise Entscheidung von dem Mann, wirklich zu sagen, wir legen es so lange fest, wie es nur irgendwie geht, damit sie, wenn es irgendwie geht, nie wieder über Geld reden müssen. Das ist natürlich ein bisschen unrealistisch, weil Verhältnisse ändern sich ja auch mal, aber es war ein sehr guter Ansatz.
Das war der erste Punkt. Der zweite, jetzt nochmal zurückkommend, der zweite Tipp?
Naja, man braucht halt echt einen guten Freund, eine gute Freundin, die einem da durchhelfen irgendwie. Und ich hatte das auch nur so in Teilen irgendwie oder auf verschiedene Schultern verteilt irgendwie und es ist einfach schwierig. Es ist eine verdammt schwierige Zeit, gerade der Anfang irgendwie, und sich dann noch mit jemandem auszutauschen, der vielleicht auch noch mal ein bisschen objektiv auf die Sache guckt und auch mal sagt, hey, du verrennst dich da gerade irgendwie. Ich war mir ganz oft auch unsicher, ob ich gerade das Richtige mache oder nicht und ob die einzelnen Schritte richtig sind. Und auf einmal alleine für die Kinder verantwortlich zu sein, nach einem halben Jahr zu denken, mein Gott, geht das noch oder ist das Kind schon völlig neben der Spur? Früher haben wir ja dazu zwei drauf geguckt. Auf einmal gucke ich ja alleine hin. Das fand ich sehr, sehr schwierig.
Hast du den Kontakt zu Freunden gesucht, die noch in Familien, also integriert, also waren das Kinderlose gewesen oder waren das Freunde aus, die selbst Familien hatten?
Das ist bei mir ein bisschen schwierig, weil ich komme eigentlich nicht aus Stuttgart. Ich bin ja erst seit 13 Jahren hier, was für Stuttgart kurz ist. Irgendwie. Und alle Menschen, die ich kenne, kenne ich aus unserer Kita und die sind alle in Familien. Ich bin da die einzige Alleinerziehende. Das ist ganz unrealistisch auf den Bundesschnitt gesehen. Später gab es dann noch eine andere Alleinerziehende, aber das sind alles Familien, alles Menschenbeziehungen. Mhm. Über die Arbeit kenne ich ein paar Leute, die überhaupt keine Kinder haben.
Aber die haben dich damals auch, da hast du Kontakt gehabt und du hast auch zu den Familien Kontakt gehalten.
Ja.
Ja. Ja, habe ich ähnlich erlebt. Es war anfangs eine Familie, die uns immer zum Abendbrot eingeladen hat, einmal die Woche. Das fand ich total nett. Das hat mich damals zu Beginn sehr beruhigt und es war ein schönes Gefühl, wenn auch traurig. Aber ich fühlte mich da so ein bisschen bemuttert fühlte ich mich. Ja. Das war echt hilfreich am Anfang und denen bin ich auch sehr dankbar noch, dass sie das getan haben damals, ja. Dritter Punkt.
Was würde ich raten als drittes? Ja, das, was du auch immer sagst, guck nach dir selber, ne? Irgendwie, also nur wenn es dir gut geht, geht es auch deinen Kindern gut. Das ist, also ich finde diesen Satz von dir, ich finde den ganz wichtig irgendwie, weil wenn ich nicht mehr funktioniere und sei es gesundheitlich und auch ganz profan, ich habe früher, als die Kinder noch ganz klein waren, wenn ich die aus dem Kindergarten abgeholt habe, geguckt, dass ich auf dem Klo war und was gegessen habe, weil nichts ist schlimmer als unterzuckert Kinder abholen, die dann ja meistens auch unterzuckert sind. Und wenn ich dann auch noch ungeduldig werde, dann wird es ja noch schlimmer.
Und ja. Das ist ein schönes Beispiel.
Ja, es ist wirklich wahr. Also es geht nicht. Du kannst nicht Dreijährige abholen und geduldig warten, bis die ihre Schuhe angezogen haben, wenn du aufs Klo musst. Also kannst du ja vergessen.
Das muss ich mir mal merken. Ja. Das werde ich mal, glaube ich, in meinem nächsten Beitrag mit deinem Namen einbauen. Das ist ein schönes Beispiel.
Das war für mich dann immer wirklich so eine Prämisse, dass ich gedacht habe, ich muss für mich allein schon körperlich einigermaßen im Lot sein, wenn es auf die Kinder zugeht, weil die haben den Tag in der Kita hinter sich, die sind klein, die müssen wahrscheinlich auch aufs Klo, sind unterzuckert, sind müde irgendwie. Wenn ich jetzt auch noch mit körperlichen Notständen komme, wie Hunger, müde, krank, dann geht ja gar nichts mehr. Und das gilt
in absolut.
Nach der Trennung erst recht. Ich muss gucken, dass ich körperlich und psychisch einigermaßen im Lot bin. Manchmal denkt man, jetzt müssen die Kinder dafür zurückstecken, aber letztlich ist es viel nachhaltiger. Wenn ich gucke, dass ich ausgeschlafen bin irgendwie und schicke die Kinder ins Bett oder wie auch immer, dann haben letztlich wir alle viel mehr davon.
Das stimme ich dir voll und ganz zu. Ja, so ist das. Gibt es noch irgendwas, was du den Hörerinnen oder Hörern oder Zuschauern mitgeben möchtest, was dir wichtig ist, was du gerne loswerden möchtest oder was du noch anderen Alleinerziehenden gerne mit auf den Weg geben möchtest, was dir so ein bisschen auf der Seele brennt oder was dir ein wichtiges Anliegen ist?
Was mir ein wichtiger, naja, ich habe letztens umgekehrt gedacht, wenn ich noch einmal höre, du musst, dann kriege ich die Krise. Und selbst wenn mir jemand sagt, du musst, ne, dir Hilfe holen, du musst dich vernetzen, dann denke ich, ich muss gar nichts. Und sich davon auch ein bisschen frei zu machen. Also das
vielleicht ist, das muss durch darf ersetzen?
Ja, genau, sowas irgendwie. Aber manchmal denke ich irgendwie, du darfst auch einfach mal in deinem Bett sitzen und dich darüber ärgern, dass hier keiner vor der Tür steht und hilft.
Absolut.
Warum kommen die nicht? Wieso muss ich mir immer Hilfe holen? Also selbst Absolut. Das mit dem Gesundheitssystem. Ne? Wenn ich die vierte Woche krankgeschrieben bin, die wissen doch, dass ich alleinerziehend bin da bei der Krankenkasse. Warum gehen da nicht die Lampen an und schicken die von sich aus eine Haushaltshilfe? Wieso muss ich die beantragen? Die wissen doch, dass ich krank bin.
Ja, das. Ich erinnere mich.
Ja. Dann kriege ich sie nicht, weil meine Kinder zu groß sind irgendwie, obwohl sie offiziell eine bewilligen müssten, bis die Kinder 12 sind.
Also, es ist absolut erlaubt, offizielles Jammern und Meckern und alles Scheiße finden muss sein.
Genau, sie sollen aufhören, sich selbst zu optimieren. Das finde ich ganz wichtig. Es liegt, wenn das nicht so klappt, dass der ganze Alltag als Alleinerziehende, dann liegt es zu 80% nicht an der Alleinerziehenden. Wenn ich weiß, die reißen sich alle den Arsch auf, ich absolut. Auch. Irgendwie. Das ist nicht, weil wir zu doof sind zum Schlafen, dass wir nachts nicht schlafen können, sondern weil wir einfach zu viel im Kopf haben. Und wir sind alle nicht zu blöd zum Organisieren. Wir sind nämlich alle Organisationstalente. Irgendwie. Es ist einfach nur, weil es politische und gesellschaftliche Strukturen sind, die uns das Leben so verdammt schwer machen.
Und du kannst gar nicht.
Sollten nicht an sich selber zweifeln. Irgendwie. Das
ja.
ist ganz wichtig.
Ja, das finde ich ein schönes Abschlusswort. Ne? Zweifel nicht an dir, sondern was?
Wenn du die Kraft findest, natürlich erhebe deine Stimme und wenn nicht, dann schreib wenigstens einen Kommentar in meinen Blog, damit ich die Stimme erheben kann.
Super, und wo findet man deinen Blog? Deine Webseite heißt?
www.mutterseelesonic.de.
Super, und deine E-Mail-Adresse ist, wenn man mit dir Kontakt aufnehmen möchte?
mutterseele@email.de.
Klasse. Du, Annette. Es hat mir super viel Spaß gemacht.
Ja, ich könnte jetzt sind wir gerade drin, ne?
Jetzt können wir noch weiter quatschen.
Was ist die spät? Oh Gott.
Ja, aber die sollen ja auch bis zum Ende hören und ist, glaube ich, Zeit ganz gut um. Ich danke dir, dass du da warst. Ich hoffe, dass ganz viele Frauen das ansehen und ganz viel aus diesem Interview mitnehmen.
Was machst du denn jetzt noch? Du guckst es nochmal an und schneidest oder was machst du jetzt damit?
Das besprechen wir gleich am Ende. Oh. Jetzt verabschieden wir uns erstmal.
Entschuldigung.
Genau. Und jeder, der meinen Podcast kennt, weiß immer, dass ich sage am Ende, dass ich mich ganz doll über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes freue, damit der Podcast von vielen anderen Alleinerziehenden gehört wird, zumal ich ganz sicher bin oder ich weiß, dass viele überhaupt keine Hilfe vor Ort haben und wenn sie nur ein Interview hören und daraus einen Gedanken, Impuls, eine Idee mitnehmen, die sie im Alltag erleichtert und sie sich weniger allein fühlen, dann hat sich das alles schon gelohnt und darüber würde ich mich total freuen. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine wunderschöne Nacht und liebe Hörerinnen und Hörer, wir sehen und hören uns bald beim nächsten Podcast. Vielen Dank und bis dann. Tschüss.